Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Am Mikrofon für Sie Marion Kuhl. Sie hören heute die Berufungsgeschichte von Pater Wolfgang Sütterlin von den Salvatorianern aus Bad Wurzach. Ein Leben als Ordensmann im Kloster mit den Gelübden von Armut, Keuschheit und Gehorsam für viele Zeitgenossen völlig abwegig. Für unseren heutigen Studiogast wäre ein Leben im Kloster vor vielen Jahren auch noch unvorstellbar gewesen. Evangelisch getauft, nicht sonderlich religiös, als Gymnasiallehrer tätig, entdeckt er nach und nach den Glauben und die katholische Kirche. Im Alter von 33 Jahren konvertiert er. Nach langer Suche findet er seine Berufung zum Orden der Salvatorianer und zum Priestertum. Im Alter von 54 wird er zum Diakon und ein Jahr später zum Priester geweiht. Wie er gemerkt hat, dass Gott ihn dazu beruft, das erzählt er uns heute. Bei uns im Studio von Radio Horeb im Medienhaus in Balderschwang ist Pater Wolfgang von den Salvatorianern in Bad Wurzach. Grüß Gott, Pater Wolfgang.
Grüß Gott, Frau Kohl, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt haben Sie schon das meiste über mein Leben erzählt.
Aber noch nicht die Details. Das überlasse ich Ihnen.
Ja, aber da kann man jetzt natürlich anknüpfen. Ich habe es ja vorher schon gesagt, mir war es jetzt in den letzten Tagen ein bisschen mulmig bei dem Gedanken, da so meine Berufungsgeschichte zu erzählen. Da erzählt man ja auch sehr viele ganz persönliche Dinge und man redet natürlich auch sehr viel über sich selbst, aber heute Morgen hatten wir ja in der Heiligen Messe in der Lesung eine Stelle aus dem Philipperbrief und da sagt Paulus, nachdem er selber zu verstehen gibt, dass er eigentlich sein Leben in der Begegnung mit Christus völlig verändert hat, und dann sagt er, die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn übertrifft alles. Insofern kann man Zeugnis geben. Ich denke, das kann auch helfen, immer wieder im Glauben gestärkt zu werden. Und es war für mich jetzt auch interessant, meinen Weg nochmal anzugucken und zu sehen, wie da doch ein roter Faden drin ist. Und dann hatten wir ja heute Morgen auch ein Evangelium aus Lukas 15, wo Jesus sagt, wenn einer von euch 100 Schafe hat und eines geht verloren, dann sucht er so lange, bis er es findet, und dann wird große Freude im Himmel sein. Und Sie haben ja schon angedeutet, dass es ein längerer Weg bei mir war, und da habe ich mich in dem Evangelium durchaus wiedergefunden. Insofern, ja, auch da lohnt sich, da ein bisschen auch Zeugnis zu geben. Also ich bin 1958 in Ulm an der Donau geboren. Sie haben schon gesagt, ich bin in einer evangelischen Familie geboren und evangelisch getauft worden. Ich habe mal ein bisschen Nachforschungen betrieben über die Herkunft meiner Familien, und soweit wir es noch an Dokumenten hatten, bis ins 18. Jahrhundert hinein. Es waren Protestanten durch und durch. Da war niemand drin, wo katholisch war. Man kann also auch nicht sagen, ja, es war die katholische Oma, die dann nur irgendwie dazu beigetragen hat, dass du den Schritt getan hast. Überhaupt nicht. Da habe ich nichts gefunden, dass da irgendwie Hintergrund da gewesen wäre. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit gehabt und in einer guten Familie, auch meine Leute, Angehörige, Eltern, Großeltern, das waren gläubige Leute, aber in die Kirche ging man nicht, außer bei einer Beerdigung. Ansonsten habe ich es nie erlebt, dass jemand bei uns in die Kirche gegangen wäre. Ich selber als Kind, man hat mich dann in die Kinderkirche geschickt, da bin ich hingegangen, und schon ein erstes kleines Detail. Es war damals im evangelischen Kindergarten kein Platz, und dann hat man mich in den katholischen Kindergarten geschickt, der von Ordensfrauen geleitet wurde. Und da ist ein Detail, das habe ich nie vergessen, das ich damals nicht verstanden habe. Die Schwestern, die sind mit den Kindern immer wieder in die Hauskapelle gegangen. Und da war dieses für mich komische rote Licht neben dem Tabernakel. Das ist mir in die Augen gesprungen. Ich habe es nicht verstanden, was das bedeutete, aber sowas, ein Kind wird davon beeindruckt, und ich sehe eigentlich heute noch die Kapelle vor mir und dieses rote Licht, dieses brennende Licht neben dem Tabernakel. Das war so, wenn Sie so wollen, die erste Begegnung mit dem Katholizismus. Ich wurde dann mit 14 Jahren konfirmiert. Und nach meiner Konfirmation bin ich auch nimmer in die Kirche gegangen. Ich war eigentlich nie ungläubig. Irgendwo war das Gefühl schon, Gott ist da. Ich habe auch immer wieder mein Vater unser gebetet, aber gleichzeitig so den Eindruck gehabt, Gott ist da und er ist doch sehr, sehr fern. Er existiert, aber ich habe hier mein Leben zu führen auf Erden. Und wenn man Gott dann begegnet, dann nach dem Tod, aber sonst sind da keine Berührungen da. da. Und ich bin dann natürlich, weil ich irgendwo auch eine innere Suche hatte, auch da als junger Mensch dann auch schon mit Esoterik und New Age in Berührung gekommen und habe mich da erstmal in der Richtung hin orientiert. Nach meinem Abitur habe ich dann in Tübingen ein Lehramtsstudium begonnen in den Fächern Deutsch, Französisch. Und da hatte ich dann Begegnungen mit gläubigen Leuten. Zunächst mal mit zwei sehr gläubigen Dozenten. Da war ein Professor in der Germanistik, der uns die mittelalterliche Literatur lehrte. Ein tiefgläubiger Katholik, der das auch immer wieder einfließen ließ in seine Seminare, in seine Vorlesungen. Der sagte uns, wenn ihr die mittelalterliche Literatur lesen wollt, dann müsst ihr die Bibel lesen, anders könnt ihr das gar nicht verstehen. Der in seinen Vorlesungen immer wieder auch die theologischen Konflikte der damaligen Zeit einfließen ließ. Der auch viel gearbeitet hat über Martin Luther und seine Bibelübersetzungen und was das mit der deutschen Sprache gemacht hat und so. Man hat also gemerkt, wir haben hier wirklich einen vor uns, der auch jeden Sonntag zur Messe ging und es war spürbar bei ihm. Und dann hatten wir eine Dozentin im Bereich des Französischen, die mit uns Übungen gemacht hat im Sprachlabor, was es damals noch gab. Und da hat sie uns Texte eingespielt. Das waren Interviews mit Frère Roger Schütz von Thésée, um Französisch zu lernen. Und das war eine Herausforderung, weil der Frère Roger Schütz, der hatte ja so eine etwas heisere, leise Stimme. Da musste man sich also sehr, sehr konzentrieren, um zu verstehen, was er sagen wollte. Und gleichzeitig war es für mich die erste Begegnung mit Thésée. Ich habe erst da gehört, dass es Thésée überhaupt gibt. Und man hat auch gemerkt, diese Dozentin, das war eine tiefgläubige, praktizierende Protestantin. Also zwei Leute, die haben da so punktuell was gegeben haben. Und mich hat damals auch eine Studienkollegin mitgenommen in Tübingen in freikirchliche Gruppen. Da bin ich ein paar Mal mitgegangen. Da habe ich aber, konnte ich mich nicht verwurzeln. Ich habe gemerkt, die haben faszinierend den Glauben, den die Leute ausgestrahlt haben, wie die gebetet haben. Aber mir war es zu viel. Und vor allen Dingen hat es dann auch Konflikte gegeben, als die gemerkt haben, dass ich in der Esoterik drin hing. Dann haben die natürlich da sehr deutlich den Finger draufgelegt. Ich war dann ziemlich wütend und habe gesagt, nee, da gehst du nicht mehr hin, mit denen willst du nichts zu tun haben. Und habe da dann einfach auch den Kontakt abgebrochen. Habe aber angefangen, auch immer wieder mal in Tübingen in Gottesdienste in der evangelischen Kirche zu gehen. Nun ist Gott ja sehr kreativ und wenn der einen sucht, dann lässt er nicht locker. Nach Beendigung meines Studiums habe ich das Referendariat angefangen, 2 Jahre an 2 verschiedenen Gymnasien in der Gegend von Göppingen. Und gleich am ersten Gymnasium wurde mir ein Französischlehrer als Betreuer im Fachbereich Französisch zugeordnet. Und es stellte sich heraus, dass er Katholik und seine Frau evangelisch, beide tiefgläubige, praktizierende Christen waren und die das auch nicht versteckt haben. Wenn ich mit denen zusammenkam oder wenn ich eingeladen war, die haben von ihrem Glauben erzählt. Also wieder jemand, wo Zeugnis gab. Und die haben mich dann am Ende des ersten Ausbildungsjahres mitgenommen, 2 Wochen lang auf einen Schüleraustausch in die französische Partnerstadt. Wir Lehrer mussten eigentlich nur als Begleitpersonen mit dabei sein. Und wir hatten da auch viel freie Zeit, sind dann auch in den Wald gegangen, haben Picknick gemacht. Und ich habe mich eher ein bisschen amüsiert über dieses Lehrerpaar, dass die auch beim Picknick am Boden immer noch vor dem Essen gebetet haben. Und gedacht, na ja, okay, wenn ihr das so wollt. Und dann ist aber was ganz Einschneidendes passiert in der Mitte dieses Aufenthaltes. Da hat einer unserer deutschen Schüler und 15-jähriger Junge war mit dem Fahrrad unterwegs und ist mit einem Auto kollidiert und kam also mit schwersten Verletzungen dann ins Krankenhaus. Wir wurden abends gerufen, sind da zu diesem Krankenhaus gegangen und ich werde nie ein Bild vergessen, als vor dem Krankenhaus dieser Lehrer mit einem Polizisten sprach und ich habe gemerkt, welche Ruhe der Mann in sich hatte. Das ist mir richtig. Ich habe plötzlich gemerkt, der hat mit seinem christlichen Glauben etwas, was mir völlig fehlt. Der hatte die Verantwortung, aber der hat eine unwahrscheinliche Ruhe ausgestrahlt. Und wir sind dann rein, es war fast Mitternacht schon und der behandelnde Arzt kam und hat uns also erzählt, wie schwer dieser Junge verletzt ist. Und man wusste also nicht, ob er überhaupt den Unfall überlebt und wenn ja, ob er möglicherweise schwere körperliche Schäden davonträgt. Es war also eine ziemlich dramatische Situation. Und dieses Ehepaar, die kannten an dem Ort eine katholisch-charismatische Gemeinschaft und da sind die hingegangen zum Beten. Die wollten auch mich mitnehmen, ich habe mich dagegen gewehrt. Ich wollte mit den Charismatikern überhaupt nichts zu tun haben und dann sind die alleine hingegangen. Und ich war nicht wenig erstaunt, als der Junge dann einige Tage später aus dem Koma erwachte und er hatte schwere Kopfverletzungen gehabt und trotzdem bei klarem Verstand war und es setzte ein ganz schneller Heilungsprozess ein. Er kam dann nach einigen Wochen dort wieder zurück nach Deutschland und konnte dann, der Unfall war im Juli gewesen und er konnte dann im September, Oktober wieder in seine alte Schulklasse einsteigen, völlig geheilt. Und ich hatte natürlich gesehen, die Ärzte haben um dieses Leben gekämpft, aber mir war klar, da hat noch ein anderer seine Hand im Spiel gehabt. Und ich habe viel später dann erfahren, dass die in dieser Gemeinschaft gebetet haben für diesen Jungen und dass die noch, als der noch im Koma lag, schon Prophetien hatten, dass der geheilt wird. Und das war dann so eine Erfahrung, die hat mich an die Wand geschlagen oder zerbröselt. Das geht einem dann nach. Und ich habe dann in meinem zweiten Referendariatsjahr gemerkt, wo ich eigentlich stand. Ich habe auch gemerkt, ich konnte eigentlich gar nicht beten. Wenn ich versucht habe zu beten, das war richtig trocken und nicht lebendig. Und dann war so in mir plötzlich so ein Satz über Wochen und Monate hinweg: Herr, lehre mich beten in rechter Weise. Der war einfach immer wieder da. Ich bin dann, als ich dann fertig war mit der Ausbildung, nach Tessé gefahren. Ich hatte ja von Tessé schon erfahren und das hat mich irgendwie gereizt. Fahr da mal hin und bin nach Tessé gekommen, bin da 2 Wochen gewesen. Und in dieser Kirche, einmal an einem Nachmittag, als gar kein Gottesdienst war, hatte ich so einen Eindruck plötzlich, sowas hatte ich noch nie erlebt zuvor, in einem lebendigen Raum zu stehen, zu beten und wie wenn da eine Gegenwart gewesen wäre. Also mein Gebet war plötzlich nicht mehr ein trockenes Reden vom Verstand her, sondern etwas, das wirklich in einer Lebendigkeit und wie wenn da jemand da gewesen wäre. Also man kann es nicht in Worte fassen. Es war eine völlig neue Erfahrung für mich und da war dann der Gedanke, Mensch, das hast du monatelang diesen Satz gehabt, Herr, lehre mich beten in rechter Weise. Es war wie eine Antwort gewesen auf dieses noch völlig trockene Gebet. Und ich bin dann zurückgekommen, habe dann immer noch in Ulm gewohnt und bin dann Woche für Woche am Freitagabend 30 Kilometer in einen anderen Ort gefahren. Da war eine evangelische Gemeinschaft und die haben jeden Freitagabend haben die Tessé-Gottesdienst gefeiert mit Abendmahlsfeier und Tessé-Liedern und da wollte ich einfach diese Tessé-Erfahrung auch fortsetzen. Es war eine, in mir begann eine Suche in dieser Zeit, die auch eine existenzielle Suche wurde. Wir hatten in der Zeit in der Familie eine sehr, sehr große Not durch einen Krankheitsfall in der Verwandtschaft, nicht in der unmittelbaren Familie, aber jemand aus der näheren Verwandtschaft war über Jahre hinweg schwerst depressiv, da konnte keine Therapie helfen, kein Klinikaufenthalt, kein Medikament. Und das ist natürlich etwas, was eine Familie unwahrscheinlich belastet. Da steht man davor und weiß nicht, wie es weitergeht. Das war das eine. Für mich stellte sich die Frage, wie geht meine Zukunft weiter? Ich hatte das Lehramtsstudium abgeschlossen, aber damals wurden in der Zeit bundesweit keine Lehrer eingestellt, man musste sich also anders orientieren. Ich habe dann ganz schnell was gefunden beim Kolbin Bildungswerk in der Erwachsenenbildung, das ist eigentlich nahezu ohne Übergang, aber es war trotzdem für mich auch die Frage, wie geht denn meine Zukunft weiter? Und es war auch, dass ich etwas spürte in mir, was ich nicht zuordnen konnte, schon eigentlich seit längerer Zeit, und das hatte zugenommen, eine Bedrängnis, eine etwas lastete auf mir, und es war mir absolut nicht klar, was das sein konnte, wo das herkam. Also es war so ein inneres Ringen und Kämpfen hineingestellt in diese Not. Meine ganzen Klassenkameraden, die haben in der Zeit nach Studium, nach der Ausbildung, die haben ihre Familien aufgebaut, tolle Jobs gefunden, Häuser gebaut und so. Und ich war eigentlich in der Situation des Suchens und des Kämpfens und des Ringens drin. Und dann passierte Folgendes. Ich war in einem Sommer, ich glaube, das muss 1988 gewesen sein, war ich in Tessé gewesen. Und dann am Ende dieses Jahres habe damals in der Zeit auch angefangen, wieder zu beten, mehr zu beten, auch in Kirchen zu gehen, um im kirchlichen, im sakralen Raum zu beten. Und ich bin dann an Weihnachten 1988 ins Ulmer Münster, in die Christmette gegangen. Das Ulmer Münster ist eine evangelische Kirche. Und da wurde ein Liedblatt verteilt mit den Liedern, die man im Gottesdienst gesungen hat. Und vorne auf dem Liedblatt war in einfachem Schwarz-Weiß-Druck die berühmte Ikone, die Gottesmutter von Wladimir abgebildet, also die Gottesmutter mit dem Jesuskind im Arm, eine der ganz berühmten Ikonen. Ich hatte in Tessé eine Nachbildung dieser Ikone gesehen, das hat mich zunächst an Tessé erinnert und ich habe das Bild mit nach Hause genommen und in einem inneren Ringen und Kämpfen auf mein Nachtkästchen gestellt. Du bist doch evangelisch, du kannst doch kein Marienbild bei dir aufstellen. Und trotzdem dieses Bild irgendwie, jedes Mal, wenn ich ins Zimmer kam, fiel mein Blick auf dieses Bild. Das hat irgendwie was ausgestrahlt, das zog mich an. Dann bin ich zwischen Weihnachten und Neujahr nach Paris gefahren. Da war das große internationale Tessé-Treffen mit vielen tausenden jungen Leuten aus ganz Europa. Und ich erinnere mich, da war dann ein Abendgottesdienst in der Kathedrale Notre-Dame in Paris und ich stand am Eingang dieser Kathedrale und entdecke plötzlich oder überrasche mich dabei, wie ich plötzlich meine Hand ins Weihwasserbecken tauche und Weihwasser nehme. Hatte ich noch nie gemacht in meinem Leben und eigentlich war plötzlich so ein innerer Impuls da und ich habe Weihwasser genommen vor Notre-Dame. Und übrigens das Ulmer Münster, wo ich da dieses Liedblatt bekomme, das Ulmer Münster, evangelische Kirche seit der Reformation, aber das Ulmer Münster ist eine Marienkirche, ursprünglich Maria geweiht und Notre Dame ist ja auch unsere liebe Frau. Und dann war Anfang Januar in Ulm in einem großen, auch evangelischen Kirchenzentrum eine Ausstellung 1000 Jahre orthodoxe Kirche und da wurden an der Kasse Postkarten verkauft, die hat mir die Ausstellung angeguckt und da war wieder eine russische Marienikone, ein anderes Bild und mich hat das angesprochen. Ich habe diese Postkarte gekauft und auf meinen Schreibtisch gestellt. Du bist doch evangelisch, du kannst doch kein Marienbild auf deinen Schreibtisch stellen. Und ich habe es trotzdem draufgestellt und immer wieder dieses Bild angeguckt. Das war ganz seltsam und dann passierte noch Folgendes. Ich hatte in Paris, da waren wir so die jungen Leute, die da auch kamen, in allen möglichen kirchlichen Einrichtungen und Klöstern untergebracht. Und da, wo ich wohnte, da war auch ein junger Mann aus, ein Italiener aus Assisi, mit dem ich mich dann auch ausgetauscht habe und so. Und der lud mich ein, ihn mal in Assisi zu besuchen. Und Franz von Assisi, der hat mich durchaus schon interessiert, da kann man auch als evangelischer Christ ganz begeistert sein von dem. Und jetzt kam die, so, wenn du mal Lust hast, kommst du mal nach Assisi runter. Und ich bin dann tatsächlich im Frühjahr nach Assisi gereist und wir sind dann nach San Damiano gegangen eines Tages und dort war eine ganze Gruppe von Leuten vor der Heiligen Messe und die haben Rosenkranz gebetet. Und ich habe den italienischen Rosenkranz gehört. Und mein Gedanke war zunächst, mein Gott, wie stupide sind doch die Katholiken, denen fällt nichts Besseres ein, als 50 Mal dasselbe zu wiederholen. Das war mein spontaner Gedanke, als ich da diesen Rosenkranz gehört habe. Und als ich dann ein paar Tage später mit dem Zug wieder zurückfuhr nach Deutschland, höre ich plötzlich in mir, tief in mir, Teile dieses italienischen Rosenkranzes. Und da ist mir klar geworden, in Tessé hatte ich gehört damals, der Heilige Geist betet in uns und ich höre Teile dieses italienischen Rosenkranzes in mir. Und mir wurde eigentlich schlagartig klar, so dumm ist das gar nicht. Das ist ja ein tief meditatives Gebet.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Pater Wolfgang Sütterlin von den Salvatorianern in Bad Wurzach. Wir sind gespannt, wie es dann weiterging.
Ja, bin dann aus Assisi zurückgekommen. Die ganze Not in meinem Leben, meiner Familie, die war immer noch da. Und dieses Lehrerehepaar, von dem ich gerade erzählt habe, die haben mir dann irgendwann mal gesagt, es wäre gut, wenn du einen guten geistlichen Begleiter hättest. Und die haben mich dann zu einem Bekannten von ihnen geschickt, ein Claretiner-Pater Helmut Leonhardt, der lebt noch, habe ich kürzlich erfahren, ist mittlerweile im Altenheim bei den Claretinern in der Nähe von Ulm, hatten die ein Kloster. Und ich habe dem dann geschrieben, dass ich Evangelist sei und ob ich mal vorbeikommen könnte. Und bin dann dorthin gefahren, habe meine ganze Not erzählt. Der Mann hat nur zugehört und sagte dann am Ende des Gesprächs nur, darf ich für sie beten? Und dann stand er auf und legte mir die Hände auf und fing an, in Zungen zu beten. Und dann habe ich gemerkt, dass ich bei einem Charismatiker gelandet war. Helmut Leonhardt, ein ausgewiesener Charismatiker, der mich dann über längere Zeit begleitet hat. Ich weiß nicht, ob er zuhört jetzt oder jemand, dann grüße ich ihn auch ganz herzlich. Und auch eine der ersten Fragen, die er mir damals gestellt hat, und das hätte ich aus dem Mund eines katholischen Priesters nicht erwartet, der mich gefragt, hast du Jesus schon dein Leben übergeben? Das hätte ich mir jetzt eher von einem protestantischen Pastor erwartet. Und ich habe dann so ein bisschen was gestammelt von wegen, ja, ich sei ja getauft und so weiter. Und er hat mich dann begleitet und hingeführt zur Lebensübergabe. Das habe ich dann auch mit ihm zusammen gemacht, wirklich Jesus ganz bewusst mein Leben übergeben. Und er hat dann auch gebetet um den Heiligen Geist. Das war eine sehr, sehr tiefe innere Erfahrung. Und er hat mich in einen Gebetskreis gebracht, den er gegründet hat. Das war ein charismatischer Gebetskreis. Und da bin ich schließlich da gelandet, wo ich nie eigentlich hin wollte, nämlich in der charismatischen Bewegung, wo ich dann auch viele, viele Jahre dann auch aktiv drin war. Und das war eine sehr, sehr fruchtbare Begleitung. Und eines Tages, als ich bei ihm war, am Nachmittag, betete er wieder für mich und rief ganz spontan aus dem Gebet heraus Maria an. Ich konnte das immerhin schon stehen lassen dann, und ich hatte auch in der Zeit schon angefangen, immer wieder in katholische Kirchen zu gehen, um dort zu beten. Die evangelischen Kirchen waren geschlossen, da konnte man nicht reingehen. Also bin ich auch in der Nachbarschaft bei uns in eine katholische Kirche gegangen und hatte da manchmal so das Gefühl gehabt, wenn ich so an der Marienstatue vorbeigehe, wie wenn da so eine Wärme ausging. Und er betete also und rief dann einfach Maria an im Gebet um Schutz für mich. Und am selben Tag bin ich dann abends, das war außerhalb von Ulm in einem Nachbarort, und am selben Tag bin ich dann in Ulm abends noch in die Franziskanerkirche gegangen. Da bin ich immer wieder hingegangen, auch mit der Assisi-Erfahrung her. Das hat mich interessiert und ich wollte da einfach auch Franziskaner erleben. Und ich komme in diese Kirche an diesem Abend, das war kurz vor der Heiligen Messe, und die Gläubigen waren da und beteten den Rosenkranz. Ich hatte in den vergangenen Wochen, Monaten immer mal wieder versucht, den Rosenkranz zu beten. Mir war das immer nach zwei Worten im Hals stecken geblieben. Ich konnte es nicht. Und an dem Tag, wo mittags dieser Pater da gebetet hatte, komme ich abends da rein, die beten den Rosenkranz, und ich konnte in einer totalen inneren Freiheit und tiefen Freude den Rosenkranz mitbeten. Es war eine totale Freiheit da, also wie wenn sich da was in mir gelöst hatte und ich konnte mitbeten, was ich bis dahin überhaupt nicht gekonnt hatte. Und dann etwa 5, 6 Wochen nach dieser Erfahrung komme ich an einem Freitagnachmittag wieder in die Franziskanerkirche, und da war eucharistische Anbetung und die Monstranz in einer Seitenkapelle ausgestellt hinter einem Gitter. Und ich näherte mich neugierig der Monstranz. Ich hatte sowas schon mal in Frankreich erlebt und eigentlich stand da achselzuckend davor, warum knien die da vor der weißen Scheibe in der Monstranz drin, hatte mich dann auseinandergesetzt mit dem protestantischen Abendmahlsverständnis, mit dem katholischen Eucharistieverständnis und gedacht, also an diese Gegenwart zu glauben, kann man eigentlich nur, wenn man das von Kindheit auf gelernt hat, aber wie soll man sonst auf so einen Gedanken kommen, dass hier Jesus Christus gegenwärtig ist. Und ich nähere mich dann an diesem Nachmittag, 5, 6 Wochen nach diesem Rosenkranz-Erlebnis, nähere ich mich der Monstranz. Und wie ich da vor der Monstranz stehe, höre ich ganz leise in mir, und zwar komischer im Brustraum, nicht im Kopf, Lobpreislieder. Es war ein einziges Singen und Beten tief in meinem Inneren, und ich habe in Sekundenbruchteilen verstanden, dass da etwas in mir auf eine Gegenwart reagierte. Und ich habe in dem Moment gewusst, die haben recht. Die haben recht, in dieser Hostie ist Christus lebendig, gegenwärtig. Also anlesen hätte ich mir das nicht können. Und es war ganz leise, keine schreiende, ganz leise innere Erfahrung. Aber ich bin aus der Kirche rausgegangen und ich wusste, die haben recht. Und einige Wochen später war dann in den Fernsehnachrichten der Papst zu sehen, damals Johannes Paul II. Zuvor, wenn ich den Papst gesehen habe, habe ich mich immer geärgert. Und ich sehe den in seinem weißen Gewand und ich hatte nur noch Freude in mir. Und dann 1,5 Jahre später bin ich dann zu unserem Stadtpfarrer in der katholischen Gemeinde in der Nachbarschaft, wo ich wohnte, gegangen und habe ihn gebeten, mich in die katholische Kirche aufzunehmen, weil ich gesagt habe, tief in meinem Herzen spüre ich eigentlich hin. Ich habe mich damals auch an die Regeln gehalten. Ich bin nie zur Kommunion gegangen, nicht zu den Sakramenten gegangen, aber ich spürte so eine Sehnsucht und bin auch immer wieder in der katholischen Kirche dann gewesen, vorm Tabernakel, um da zu beten. Und ich spürte einfach diese Sehnsucht. Und der hat mich dann Ostern 1991 in die katholische Kirche aufgenommen. Ich war ja schon in diesem Gebetskreis. Ich bin dann auch immer wieder in der Nähe von Ulm in eine Gemeinde gekommen, wo regelmäßig charismatische Gottesdienste stattgefunden haben. Und als der dortige Pfarrer das gehört hat von meiner Konversion, dann hat er mich in sein Gebetsteam dann auch gerufen. Und ich war dann bis zum Jahre 2005 in diesem Team, habe dann also eine ganze Menge schon gelernt, was mich auch vorbereitet hat dann auf die Tätigkeit als Seelsorger, war in den Gebetskreisen, im Team, in Seminaren. Aber es war eine lange, trockene Zeit, weil nämlich immer noch diese Schwierigkeiten, diese Belastungen, die ich spürte, auch die Krankheit dieser Angehörigen, das war alles noch da. Ich bin jahrelang dann jede Woche in den Gebetskreis gegangen, zu Seminaren, immer Leute betet für uns, und diese Last, diese Bedrängnis war da. Ich muss eigentlich heute sagen, und ich kann das auch all den Leuten sagen, die im Leiden sind, hätte ich nicht dieses Leiden gehabt, und es war streckenweise ein schweres Leiden. Also ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, ich bin damals durch eine Hölle gegangen. Das war eine ganz, ganz schwere Zeit. Und aus dieser Not heraus, die hat mich immer wieder auf den Weg gehalten und wieder zum Beten gehen und wieder in die Kirche gehen und wieder in den Gebetskreis gehen. Weil es war irgendwie so, die Situation, die war streckenweise dann so schlimm, dass ich mir gesagt habe, da kann eigentlich nur noch einer helfen. Und wenn einer helfen kann, dann ist es Gott. Und das führte eigentlich diese Beharrlichkeit dann zu einer Festigung im Glauben. Das nächste war dann, dass mich irgendjemand mal, ich bin dann auch hin und wieder auch nach Hochaltingen gekommen und zum Pater Hans Burb, und jemand, wo ich mal erzählt hatte, sagte mir auch, du geh mal dahin. Und dann hat der Pater Hans Burb, den man hier ja oft auch hört auf Radio Horeb, der damals, ich habe ihm die ganze Sache geschildert, auch was da war, der hat gebetet. Zunächst habe ich keine Veränderung gespürt, bin aber wenige Monate später, im Sommer 1995, bin ich nach Lourdes gekommen auf einer Frankreichreise, war 2 Tage in Lourdes, und ich habe gemerkt auf der Rückfahrt von Lourdes, dass sich etwas gelöst hatte. Diese schwere Bedrängnis, die da auf mir lag, die fiel ab, die war und ist nie wieder gekommen. Da hat sich wirklich was völlig gelöst. Das war eine ganz, ganz tiefe innere Erfahrung von Freiwerden. Und einige Wochen später ist diese Person bei uns, die in der Familie so schwer depressiv war, sind die Depressionen abgefallen. Und bis zu ihrem Tode im Jahre 2001 war diese Person frei von Depressionen. Das war dann nach diesem Gebet vom Hans Burb und dann diesem Aufenthalt in Lourdes. Und das war natürlich nochmal eine ganz, ganz intensive Erfahrung für mich einer Begegnung mit Gott. In mir war lange schon auch die Frage gewesen, wie geht eigentlich mein Weg weiter? Und so eine innere Auseinandersetzung über viele Jahre hinweg, könnte das vielleicht doch Richtung Priestertum gehen? Und gleichzeitig war in mir auch eine tiefe Sehnsucht, die wollte eigentlich immer heiraten. Das war so ein Kämpfen und Ringen. Und immer wenn da mal so ein Impuls kam, es könnte ja doch Richtung Priester, es war eine fürchterliche Auflehnung in mir. Also so weit, dass es mal ein Moment war, wo ich zu Gott sagte, also wenn du das von mir willst, dann ist das Handtuch zwischen uns zerrissen. Dann geht das nicht. Und mir hat es dann hinterher gleich wieder leid getan. Aber es war so ein fürchterliches Ringen und Kämpfen. Ich war dann weiterhin im charismatischen Bereich auch tätig, im Gebetskreis, in diesem Team und bin in dieser Zeit auch über die charismatische Bewegung mit den Salvatorianern in Berührung gekommen. Damals hatten wir das Haus Locher Hörbrands noch. Das war so ein Zentrum auch der Erneuerung. Habe da oft auch Seminare gemacht, habe die Leute da kennengelernt und bin da damals auch mit dem damaligen Provinzial, mittlerweile verstorben, Pater Walter, ins Gespräch gekommen. Und ohne dass der was wusste von diesen inneren Kämpfen, der hat mich auch darauf angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, diesen geistlichen Weg zu gehen. Es hat dann noch einige Zeit gebraucht, bis ich dann so weit war, mich darauf mal einzulassen. Bin dann 2005 in die Kandidatur eingetreten bei den Salvatorianern in Bad Wurzach, habe 2006, 2007 mit den ersten beiden Semestern Theologiestudium in München begonnen. Dann wurde ich ins Noviziat geschickt in die USA nach Milwaukee. Da habe ich eine ganz lebendige katholische Kirche in den USA kennengelernt, wo auch in den Messen, in den heiligen Messen für die Anliegen der Menschen gebetet wird. Also sehr, sehr viel lebendiger als bei uns. Das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt. Bin dann zurückgekommen, habe weiter studiert und dann im Jahr 2012 nach Beendigung des Studiums meine ewige Profess abgelegt. Auch da war noch ein Ringen in mir da. Ist es wirklich hier? Einerseits das Studium hat mich sehr interessiert. Ich fühlte mich wohl in der Ordensgemeinschaft. Aber immer noch die Frage, ja, und wenn du jetzt die Professur du verzichtest, dann endgültig auf Ehe und Familie. Das war nochmal ein heftiges Ringen. Ich habe Exerzitien, damals ignatianische Exerzitien gemacht und beim letzten Begegnung, die Schwester, die mir die Exerzitien gegeben hat, gab sie mir einen Bibeltext, wo am Ende Frieden verheißen wurde. In mir hat es noch getobt und sich alles gedreht und ich kam dann zurück und ein paar Tage vor der ewigen Profess an einem Nachmittag plötzlich dieser ganze Druck und dieses in mir, diese Unsicherheit, es fiel ab, es kam ein Frieden in mich. Ich habe dann Tage später in einem tiefen Frieden meine ewige Profess abgelegt. Dann kam die Diakonenweihe und dann im Sommer 2013 die Priesterweihe. Ich bin heute total glücklich in diesem Priesterberuf. Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen als den des Priesters. Und wenn heute junge Leute kommen und heiraten wollen, ich freue mich über die. Und gleichzeitig, ich habe da eine Ruhe, einen Frieden in mir. Solche Sachen, die kann man selber nicht machen. Da merkt man einfach, da ist einer da, der und ein Gott da, der unwahrscheinlich viel Geduld hat und der eingreift in das Leben und mitgeht und dann führt. Ich bin jetzt bald am Schluss. Ich glaube, wir machen jetzt kein Musikstück mehr, weil wir das mit der Zeit noch für die Hörer haben. Ich sage einfach die letzten Punkte noch. Es hat sich dann ein Kreis geschlossen Ich bin 1990, das war noch vor meiner Konversion, konnte ich mit einer Gruppe mitfahren nach Medjugorje. Und ich erinnere mich daran, dass ich in Medjugorje auch intensiv damals schon gebetet hatte, wie geht denn mein Weg weiter? Und dann kam 2013 die Priesterweihe und kurz vor meiner Priesterweihe lädt mich jemand ein, ob ich nicht mitfahren wollte mit einer Gruppe nach Medjugorje. Dann bin ich im Herbst da wieder hingefahren. Das war also 23 Jahre später. Und kurz nach der Priesterweihe, ich habe gemerkt, da schließt sich ein Kreis. Damals hatte ich wirklich von innen raus gerufen, na, was ist denn mein Weg, was ist das Ziel meines Lebens und nie wieder da unten gewesen. Und da kommt die Priesterweihe und genau in dem Zusammenhang lädt mich jemand ein, ob ich nicht da runterfahren will. Also für mich hat sich da ein Kreis geschlossen. Ich war dann von 2014 bis 2021 am Salvator-Kolleg Lochau-Hörbrands tätig. Wir haben es Ende 21 geschlossen, habe parallel dazu auch die Pfarreiausbildung mit Pfarrprüfung abgelegt, habe in der Zeit auch das Tagebuch von Marthe Robin übersetzt. Das war dann 2016 abgeschlossen. Auch da hat sich ein Kreis geschlossen. Ich hatte Anfang der 90er Jahre in einem Haus der Gemeinschaft der Seligpreisungen, war ich das erste Mal mit, war habe den Namen von Marthe Robin gehört und ein Buch da gelesen und das hat mich eigentlich immer wieder begleitet, diese Gestalt. Und dann kam es eben über eine Bekannte auf mich zu, dieses Tagebuch zu übersetzen und da hat sich dann auch wieder eigentlich ein Kreis geschlossen. Die Marthe Robin war ja jemand, die sehr, sehr viel auch für die Priester gebetet hat. Ich bin jetzt seit 2022 am Gottesberg in Bad Wurzach in der geistlichen Begleitung tätig, in der Einzelseelsorge. Ja, abschließend einfach, ich habe eine Entdeckung gemacht, als diese Person, die so depressiv gewesen war, 2001 verstorben ist und wir die Wohnung ausgeräumt haben. Da haben wir in der Wohnung alte, aus dem Familienbesitz, alte evangelische Gebetsbücher gefunden, vom Ende des 19. Jahrhunderts, zerlesene Gebetsbücher. Und da ist mir klar geworden, wir hatten um die Jahrhundertwende herum Vorfahren, die haben abends ihre Gebetbücher gelesen, die haben gebetet. Und das war auch eine Lutherbibel aus dem Jahre 1831, die mit einer Widmung aus Mitte der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts an jemand gegeben worden war. Und da war ein handschriftliches Gebet der Lebensübergabe an Jesus Christus drin. Ne? Und da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich stehe ich ja mit meinem Weg lange weg gewesen vom Glauben, auch in der, so, ich würde so sagen, bei uns ab dem Ersten Weltkrieg ist es in der Familie abgebrochen. Und aber wir hatten sehr, sehr gläubige, betende Vorfahren. Und ich habe mir gedacht, die haben eigentlich den Boden bereitet für den Weg, den ich dann gehen konnte und wo Gott dann ansetzen konnte. Also da ist auch ein ganz großes protestantisches Erbe von dieser Treue und von diesem Glauben mit drin. Und ich denke heute, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir lernen, uns da gegenseitig zu bereichern. Ich habe immer wieder auch mit freikirchlichen Geschwistern zu tun und merke natürlich, mit welcher Freude und Intensität die im Glauben stehen. Das vermisse ich manchmal bei den katholischen Gläubigen, diese Freiheit, auch das freie Beten, das Bekennen zu Christus. Also da kann bei uns noch einiges passieren. Auf der anderen Seite, wir haben die Sakramente. Das ist etwas, worauf ich nicht verzichten möchte. Die Eucharistie, die Anbetung, die Beichte. Ich gehe alle 4 Wochen zur Beichte und ich merke, ich brauch's und ich merke, wie gut mir das tut. Und auch da denke ich mir oft, das könnte auch in der katholischen Kirche wieder die Beichtpraxis. Gut, wir sind eine Beichtkirche bei uns und wir werden auch nächstes Jahr im Heiligen Jahr wird der Gottesberg auch wieder Ablasskirche sein. Das sind alles sehr, sehr tiefe Dinge. Das sind Dinge, die auch bei uns wieder bewusster werden dürfen. Ich freue mich, dass ich bei den Salvatorianern gelandet bin. Da bin ich eigentlich so reingerutscht. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es der richtige Ort ist für mich. Wir hatten einen Gründer, Pater Franziskus Jordan, der ja vor 3 Jahren selig gesprochen wurde, der eigentlich auch eine Bekehrung erlebt hat Ende im 19. Jahrhundert und aus dieser Bekehrung heraus zum Glauben gefunden hat, Priester wurde, einen Missionsorden gegründet hat und dem es eigentlich immer wieder darum ging, den Leuten dazu zu verhelfen, dass sie in eine Begegnung mit Jesus Christus reinkommen. Und das ist eigentlich so mit unser Ordensgedanke, unser Ordenscharisma. Und ich stelle immer wieder fest, dass wir bei uns in der Gemeinschaft, wir haben die ganze Bandbreite auch unter den Mitbrüdern, unter den Mitschwestern von konservativen bis liberalen Haltungen. Aber das verträgt sich bei uns. Wir kommen sehr, sehr gut miteinander aus. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Miteinander. Man kann sich sehr wohlfühlen in diesem Orden. Und ich merke für mich auch, dass ich da am richtigen Ort gelandet bin. Und es ist auch bei uns so, dass wir sagen, wir setzen die Leute entsprechend ihrer Gaben, ihres Charismas ein. Und für mich ist es jetzt so mein Platz in der geistlichen Begleitung, wo ich eigentlich merke, die Leute, die auch zu mir kommen, die haben oft gleiche Schwierigkeiten, Sorgen, wie ich sie selber hatte. Und aus der Erfahrung raus kann ich dann auch mit den Leuten arbeiten und beten. Ich glaube, wir liegen ganz gut in der Zeit. Ich habe das 2 Minuten überzogen. Frau Kohl, ich gebe das Wort zurück an Sie.
Vielen Dank, Pater Wolfgang, für Ihr Zeugnis. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, jetzt ist noch die Möglichkeit, wenn Sie möchten, mit Pater Wolfgang ins Gespräch zu kommen. Er hat seine Berufungsgeschichte erzählt. 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie brauchen. Außerhalb von Deutschland, wenn Sie von Radio Maria mit dabei sind, zum Beispiel 0049 vorab wählen, dann die 89 517 008 008 wählen. Hier bei Radio Horeb und Radio Maria haben Sie die Berufungsgeschichte von Pater Wolfgang Sütterlin von den Salvatorianern aus Bad Wurzach gehört. Sie können anrufen, sich einbringen unter der 089 517 008 008. Wir haben auch schon Hörer in der Leitung. Wir beginnen mit der ersten Anruferin, Frau Dahmen-Dresemann vom Niederrhein. Herzlich willkommen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Vielen Dank Ihnen zusammen und Pater Wolfgang. Ich war so berührt, wie ehrlich Sie sich auch mit allem, wie in der Welt und in der Familie und im eigenen Leben zugeht, so auch ausdrücken konnten. Und ich habe nur gedacht, es ist so wichtig, dass jeder so ernst genommen wird und auch bebetet werden würde. Also ich habe auch ein Fitzelchen Glück, sag ich mal, dass ich, jetzt wollte ich nicht auf mich eigentlich kommen, dass ich auch eine Ordensschwestertante habe, die mir mit Sicherheit auch viel im Gebet beigestanden hat, außer meinen Eltern und meine gläubige damals Tantenverwandtschaft und Onkel. Also eigentlich wollte ich zu Ihnen zurück. Mich hat es begeistert vom evangelisch-katholisch, dass Sie in Ihren Wurzeln ihre Wurzeln gehalten und entdeckt haben, wie weitreichend die sind. Und so dankbar, weil meine Mutter immer sagte, so ungefähr bleib von den Evangelischen weg. Da habe ich mich immer groß angeguckt. Was soll das denn? Ne? Entschuldigen Sie, dass ich das mal wirklich auch bemerke, weil ich damit gekämpft habe, mit dem Satz meiner Mutter. Und finde es einfach ganz wichtig und bin so dankbar, dass Sie Ihren Weg auch so lebendig, von charismatisch bis Jesus weihen und das alles so beschrieben haben, das wünsche ich der ganzen jungen Welt, dass sie diesem auch wie sie kämpferisch, mutig, Rückgrat immer wieder behaltend zu machen. Und Gott, ewiges Vergelt's Gott und Gott segne sie und beschütze sie.
Dankeschön, danke.
Vielen Dank auch für den Anruf. Alles Gute an den Niederrhein. Wir haben noch weitere 4 Hörer in der Leitung. Die nächste Anruferin ist Cordula Hammer von Sigmaringendorf. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Und grüß Gott, Pater Wolfgang. Ich bin so berührt von Ihren Ausführungen. Also das hat mich so begeistert, Ihr Weg, weil ich auch ganz oft in Tessé war und ich bin katholisch, aber ich habe hier viele Verbindungen zur evangelischen Kirche. Und das bewegt mich so sehr, wie Sie das jetzt in Ihrem Leben verbunden haben, vor allem mit dem Ende noch, wo Sie evangelische Vorfahren haben. Und dann, wie Maria sie begleitet hat. Das war so wunderbar, dass Sie das Bild hatten. Und ich kann mir sie so gut vorstellen und mit dem Ringen. Und vor allem, als sie dann zur Anbetung gekommen sind. Ich bin hier in der Gemeinde. Ja, wir haben so eine Freude. Wir haben jeden zweiten Monat einen Tag Anbetung. Und ich freue mich so, dass es angenommen wird. Aber wie Sie dann sagen, Sie haben recht. Das ist so wunderbar, wie Sie das schildern. Also, Herr Pater Wolfgang, ich danke Ihnen. Ich möchte gerne nach Wurzach zu Ihnen kommen.
Ja, kommen Sie mal vorbei am Gottesberg.
Kann schon sein, dass ich da mal komme.
Ja.
Danke.
Vielen Dank. Ja, aber was Sie sagen, die Anbetung ist natürlich, gell, das ist etwas, was ich immer wieder auch merke. Manchmal, ich mache immer wieder die Erfahrung, ich kann noch so irgendwie, wenn ich mich beschäftige, was ich bin aufgewühlt und so weiter, und ich gehe in die Anbetung oder vor das Allerheiligste, wenn das ausgesetzt ist, die ich merke so nach einer Stunde, das löst sich völlig. Und selbst wenn meine Gedanken abschweifen, ich gehe anders weg, als ich gekommen bin. Und dann merkt man diese Gegenwart. Also das ist schon was ganz Großartiges, was wir da haben. Und ich habe mal immer vor vielen Jahren auch einen Lobpreis in einer Freikirche, ganz, ganz tief. Und ich habe mir gedacht, na, und Mensch, Leute, wenn ihr jetzt auf dem Altar bei dem Lobpreis noch die Monstranz stehen hättet und noch die in diese Anbetung, das wäre nochmal eine ganz andere Dimension, was ihr da hättet. Gell? Also das wäre so, wo ich sage, ja, das wäre eigentlich unser Beitrag, wo also ich bin sehr dankbar, dass ich das entdecken durfte. Und ich bin da nicht alleine. Ich glaube, es gibt immer mehr, die das auch entdecken, ja.
Vielen Dank. Wir haben noch zwei Hörer, eigentlich ist die Zeit schon rum, aber ich möchte sie gerne noch mit hineinnehmen. Herr Langnickel aus Bad Iburg. Grüß Gott.
Ja, hallo hier.
Hallo.
Ich, genau. Ja, ich habe gerade reingeschaltet, vor den Anfang nicht mitbekommen, aber ja, ich bin da gleich auch sehr von angesprochen, weil ich im Grunde so einen ganz ähnlichen Verlauf vielleicht erlebt habe, ohne dass ich, wie gesagt, den Anfang jetzt gehört habe. Ich bin auch nicht Priester geworden, das nicht, aber ich stehe in so einem Karussell zwischen Erfahrungen aus verschiedensten Gemeinden. Ich bin katholisch geboren, getauft, gefirmt und dann irgendwann als Student bin ich da mal mit Baptisten in Kontakt gekommen. Mhm. Und die haben ein ganz lebendiges Gemeindeleben gehabt. Und ich habe sehr viel Abstoßendes in der katholischen Kirche, vor allem in der Jugendarbeit, gehört unter Missbrauch des Namens Adolf Kolping. Das war nämlich ein sogenannter Kolping, Jugendkolping, aber es war kein Kolping. Das war ganz schlimm da. Und ja, sowas hatte ich im Hintergrund. So, dann bin ich dann ausgetreten. Und dann bin ich auch mal Mitte meines Lebens um die 40 sehr krank geworden. Schwere Krise gehabt und hatte eine Krankenschwester am Bett, die das erkannt hat und die mit mir in ihren Hauskreis gefahren ist und die haben für mich gebetet, die haben mich wieder ins Leben zurückgeholt. Ich wäre wahrscheinlich da nicht durchgekommen. Und das war eine Pfingstgemeinde, das war die evangelische Freikirche. So, nächster Punkt. Ja. Ne? So, Baptisten, Pfingstgemeinde. Dann habe ich in Hannover, wo ich da lebte, auch Adventisten kennengelernt. Hundertprozentige Leute, die sehr auf den Samstag halten, weil es der Sabbat ist und es auch in 10 Geboten so drin steht. Und. So viele Aspekte. Und jetzt bin ich, nachdem meine Eltern verstorben sind, wieder ins Elternhaus, bin jetzt wieder da, wo ich mal angefangen habe. Habe hier die Ortskirche katholisch etwas abgekühlt. Und ich kann mich nicht sortieren. Ich fahre ab und zu nach Osnabrück, bin bei den Baptisten, Nachbarort Lien, ich bin gleich fertig, sind Mennoniten. Die habe ich jetzt vor 14 oder 3 oder 4 Wochen mal kennengelernt. Auch herzenswarme Leute, starker Glauben, starkes Gebet, sowas wie sie in den USA auch kennengelernt haben. Solche Dinge habe ich auch erlebt. Wie Sie es gerade zum Schluss sagten, ich glaube, den Konflikt können wir alle nicht auflösen. Wenn wir in der Freikirche eine Monstranz hätten, wunderbar. Aber wir kriegen es leider nicht zusammen. Ne? Dabei sind da so viel so schöne, wertvolle Dinge in allen Kirchen vorhanden und es ist alles ein Teil der Wahrheit. Daher kommt vielleicht dieses Bild mit dem Elefanten, was immerhin ja ein Teil wahr ist. Der eine fasst am Schwanz, der andere am Stoß, dann der dritte am Bein an und beschreibt das und jeder meint, er hat recht. Dabei ist eben das, was wir erfassen wollen oder können, größer, als wir es können. Und wir sollten uns damit irgendwie mit den Stärken zusammenfinden. Oder wie komme ich da jetzt raus? Wie komme ich weiter? Ja, ich will auch, ich bin, letzter Satz vielleicht. Also ich bin im Moment nicht aus der katholischen Kirche ausgetreten, aber ich bin völlig offen. Ich kann auch wieder eintreten. Ja. Ich gehe auch nicht zur Kommunion. Ich sitze zwar in der Kirche, aber ich bin da genauso gehorsam wie Sie, dass ich das nicht mache, weil ich jetzt nicht katholisch da eingemeindet bin sozusagen. Und ja, wie mache ich jetzt weiter? Ich glaube, ich muss auch nach Bad Wurzach fahren.
Ja, ist einfach. Halten Sie es doch dem Herrn mal hin. Sie machen ja tolle Erfahrungen, auch in den anderen Kirchen. Und der Herr, also meine Erfahrung ist, der lässt nicht locker. Dann, der uns sucht, der ist unwahrscheinlich kreativ, gell? Und am Ende landen wir da, wo er uns auch haben will. Ja, und ansonsten, ja, vielleicht setzen Sie sich einfach auch mal von Tabernakel einfach hin, weil ich weiß, wir könnten jetzt viel nur reden über die ganzen Probleme in der katholischen Kirche, die wir haben, aber die ganzen Missbrauchsgeschichten und so, und trotzdem, wir haben da was ganz Heiliges drin, und wir haben die Eucharistie, und wir haben die, also ja, setzen Sie sich doch einfach mal von Tabernakel hin, alleinig in die Kirche, einfach mal hinsitzen und sich mal der Gegenwart aussetzen, mal anfangen, mit dem Herrn zu reden, und dann schauen Sie, ich denke, er wird Ihnen da helfen, und das zu sortieren, dass Sie auch sagen, da ist jetzt mein Platz. Also ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, wo der ist, aber der Herr wird Sie da führen. Also da kann ich Sie bloß ermutigen.
Vielen Dank für den Anruf, Herr Langnickel. Alles Gute Ihnen. Die Zeit ist rum. Ich habe leider, kann jetzt die Nächsten nicht mehr mit in die Sendung nehmen, weil wir schon schön überziehen. Danke allen, die sich beteiligt haben. Und danke Ihnen, Pater Wolfgang, dass Sie Ihre Geschichte erzählt haben. Das stärkt ja auch andere Menschen im Glauben und in der Suche. Für alle, die gern das noch einmal nachhören möchten, in der Mediathek von Radio Horeb werden Sie die Sendung bald finden unter www.horeb.org im Podcast Sendereihe Spiritualität. Am Ende wollen wir ein Gebet um geistliche Berufe bitten, das Pater Wolfgang ausgesucht hat von Papst Johannes Paul II.
Ja, das Gebet hat den Titel Jesus, du guter Hirte. Fangen wir an im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Jesus, du guter Hirte, erwecke in allen Pfarrgemeinden Priester, Diakone, Ordensberufe, Missionare und engagierte Laien gemäß den Erfordernissen der ganzen Welt, die du liebst und retten willst. Schaffe unter uns das geistige Klima der ersten Christen, auf das wir ein Abendmahlsaal des Gebetes sein können, im liebenden Empfang des Heiligen Geistes und seiner Gaben. Stehe unseren Hirten bei und allen Menschen, die zum Dienst in der Kirche geweiht sind. Richte den Blick deiner Liebe auf die vielen bereitwilligen jungen Menschen und rufe sie in deine Nachfolge. Hilf ihnen zu verstehen, dass sie nur in dir sich selbst voll verwirklichen können. Amen.
Dürfen wir Sie dann um den Segen noch bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne euch alle, eure Familien, eure Angehörigen, all die Menschen, die zu euch gehören, die eurer Sorge und eurem Gebet anvertraut sind, all die Menschen, denen ihr begegnet, mit denen ihr zu tun habt. Es geleite euch auf eurem weiteren Weg, es halte schützend seine Hand über euch, und es schenke euch immer wieder Zeichen seiner ganz persönlichen Nähe und Liebe, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Pater Wolfgang, danke, und alles Gute für den weiteren Weg.
Danke auch.
Ja, danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Alles Gute und viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.